ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Mal angemacht und meine Aufnahme aufnahmt.
Meine Aufnahme aufnahmt auch.
Perfekt. Hervorragend. Dann würde ich sagen, reiten wir los. Ja. Oder?
Ja.
Ja.
Warum nicht?
Herzlich willkommen zum Workshop Talk April der heutigen Folge ETC. Ich weiß, wir machen momentan nur Workshop-Folgen, deswegen ist das voll antiklimaktisch, das sozusagen. Aber
ja.
Wir haben gerade kurz darüber gesprochen, dass die nächste Folge tatsächlich keine Workshop-Folge sein wird. Also ist es jetzt tatsächlich appropriate, dass wir das so einführen. Wir haben uns also entschlossen, nächste Folge wird eine Bonusfolge. Und ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Folge schon angekündigt. Da hatten wir uns nur noch nicht festgelegt, ob wir das im April oder im Mai machen wollten und hatten uns auf demnächst geeinigt, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Ja.
Und ja, demnächst ist also quasi die nächste Folge. Das haben wir damit jetzt auch festgelegt. Vorher machen wir aber wie immer unseren monatlichen Workshop-Talk und erzählen einfach mal ein bisschen darüber, was wir im letzten Monat so gemacht haben. Und wie das immer so ist, erzähl uns doch mal, was du letzten Monat so gemacht hast.
Erzähl.
Du hast immer die besseren
mal
Notizen, deswegen ist es immer besser, wenn du anfängst und ich komme dann so nach und nach rein.
Ja, okay, Moment, ich mache mal gerade mein Schreibtagebuch auf hier, um reinzugucken. Ja, ich war sehr, sehr vielseitig beschäftigt, die letzten 4 Wochen. Also, was jetzt so die Themen angeht, weil ich habe finalmente, was habe ich gemacht? Ja, in der letzten Werkstattfolge habe ich von meinem Einbruch in die Leichenhalle erzählt. Ne?
Stimmt, ja.
Ja, genau. Und danach habe ich dann so ein bisschen das Thema gewechselt, weil ich dann festgestellt habe, okay, jetzt muss ich mal so ein bisschen irgendwie über die Hölle schreiben. Beziehungsweise ich wollte dann eigentlich da weiterschreiben, wo ich irgendwie dran war und dann irgendwie weiter das so Anwin als Thema noch ein bisschen ausarbeiten, aber für die Szene kam dann irgendwie nichts. Wo mir halt auffiel, okay, ich weiß an dieser Stelle wieder zu wenig über Ginny, um das jetzt irgendwie und über die ganze Situation und so und wie geht's Ginny denn jetzt eigentlich genau? Weil so diesen Einbruch zu gestalten und so, das war jetzt so eine Ausnahmesituation, wo es jetzt nicht unbedingt so wirklich wichtig ist, was so außerhalb irgendwie passiert. Weil, weißt du, wenn plötzlich ein Klavier vor dir aus dem heiteren Himmel fällt, dann ist es eigentlich egal, ob du gerade schlecht gelaunt oder gut gelaunt bist oder ob du irgendwie in einer tiefen Lebenskrise steckst. Die Reaktion ist erstmal irgendwie ziemlich davon unabhängig. Genau, aber wie es danach weitergeht, ist halt davon nicht unabhängig. Und so habe ich dann beschlossen, einfach nochmal mich hinzusetzen und nochmal so von Anfang, von Anfang hatte ich davor gemacht und da habe ich dann halt da weiter drüber gearbeitet, wo ich zwischendurch aufgehört hatte, weil ich festgestellt hatte, so, beziehungsweise weil mir halt die Idee mit Anwin kam, also dass sie Anwin abholen, wie das gestaltet sein könnte. Und da habe ich dann erstmal festgesteckt und nachdem ich da irgendwie so 3 Tage beziehungsweise 2 Tage habe ich dran rumgefummelt und versucht irgendwie weiterzukommen. Und dann fiel mir auf, dass ich gerne über die Hölle schreiben wollte und dass ich gerne Lady Sinistra vorstellen wollte. Das ist übrigens, das muss ich hier ganz groß deklarieren, das ist definitiv inspiriert von Lady Nyx, dass Lady Sinistra Lady Sinistra heißt. Sie ist von ihrer Persönlichkeit her sehr anders als Lady Nyx, aber sie heißt Lady Sinistra, weil Also das,
ja.
Das ist dadurch.
Ich kann die Hommage so ein bisschen erkennen. Das bin sehr gespannt.
Ja, mal schauen, was noch alles aus diesem Charakter wird. Weil mir ist gerade kam mir so, fiel mir so auf, dass so ja die ganzen Charaktere, die ich jetzt einführe, ich mir dann auch überlegen muss, okay, wie verwende ich die weiter in der Geschichte? Weil
ja, das ist wahr.
Wir haben ja, ich meine, im Rohentwurf vom Kunstwerk, der Rohversion vom Prinzip der Schönheit, war es ja auch so, dass Seraphine ist dann mal aufgetaucht irgendwie so in einer Szene und dann später nochmal in einer Szene, wo wir sie gebraucht haben. Und dass dieser Charakter aber irgendwie super wichtig für diese Geschichte ist und da ein tragender Charakter ist und sehr viel in Bewegung setzt und macht und tut und den Lauf der Dinge ändert, das ist mir dann irgendwie erst beim Überarbeiten oder beim zweiten Schreiben, beim Neuschreiben des Buches aufgefallen. Und diesmal ist es halt etwas früher passiert, dass mir aufgefallen ist, so, ach ja, diese Charaktere müssen ja auch noch, oder was heißt müssen? Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Charaktere, die jetzt am Anfang eine so wichtige Rolle in Ginnys Leben spielen, also es geht jetzt um die Hebammen, ich weiß nicht, ob ich schon erklärt habe, was Hebammen sind, aber das sind halt drei Hexen, die so am Ritual der Empfängnis von Ginny und Emma beteiligt waren und die halt auch so sie in ihrem Leben begleiten und da recht wichtig sind. Und ja, das heißt, eigentlich sollten diese Charaktere wohl relativ wichtig sein und sie sind auch so ein bisschen Verbündete, wenn es irgendwie darum geht, sich dem Rat entgegenzustellen und sie sind irgendwie sehr, es liegt ihnen viel daran, Ginny zu schützen und Ginny zu helfen und so, und wenn diese Charaktere dann einfach wieder in der Versenkung verschwinden würden, nachdem ich sie nicht mehr als Informationsdispenser brauche, das wäre schon so ein bisschen komisch, aber ich habe halt mir noch keine spätere Funktion für sie überlegt und ich habe so ein bisschen den gegenteiligen Drall von dir, weil du willst deinen Cast, der wird irgendwie immer größer und größer und größer und ich möchte meinen Cast eigentlich gerne klein halten. Möglichst wenig Leute jonglieren.
Möchte ich eigentlich auch, aber das funktioniert irgendwie nie.
Okay, ja, nee, und ich stelle halt auch fest, dass es bei mir, ich meine, es könnte vielleicht funktionieren, aber dann muss ich halt, wenn ich die Rohversion fertig habe, nochmal einen Haufen Sachen einbauen, wo halt diese Charaktere dann vorkommen, weil die ganzen Sachen, für die diese Charaktere wichtig sind, dann halt noch nicht passiert sind. Worauf ich wenig Bock habe. Das ist jetzt so eine Schreiberkenntnis, die ich hatte. Ich hatte noch wieder, mir fällt immer mehr auf, wie sich die unterschiedlichen Arbeitsphasen irgendwie unterscheiden.
Ähnliche Erkenntnis hatte ich auch, erzähle ich gleich auch noch was. Also was halt so die Größe von Cast und so angeht, finde ich lustig. Wollte ich gleich auch noch was zu erzählen.
Okay, weil ich hab ja schon mehrfach erzählt, dass irgendwie so, ja, so den Anfang einer Geschichte zu plotten und da irgendwie erst die Charaktere so erstmals kennenzulernen und dass das alles Substanz kriegt, das ist irgendwie so was völlig anderes, als wenn man so die letzten paar Kapitel von einer super etablierten Geschichte schreibt. Und ich schreibe immer wöchentlich so Tagebuch, wo ich nochmal irgendwie gucke, was habe ich die Woche über eigentlich so gemacht und was ist so beim Schreiben passiert und wie war das Training so. Und habe jetzt gesehen, was war das, was ich gelesen hatte, dass ich in dieser Kalenderwoche im letzten Jahr halt geschrieben, dass mir aufgefallen ist, dass ich irgendwie besser darin geworden bin, so auf Reiz und Relevanz und sowas zu achten. Und da war so mein Gefühl irgendwie, dass, ja, ich meine, weil jetzt beim anfänglichen Plotten sind natürlich auch Reiz und Relevanz super wichtig, weil ich habe jetzt noch nicht so wirklich viel Zeug, wo ich sagen könnte, okay, das habe ich jetzt geschrieben, also muss dieses, jenes, welches jetzt auch noch passieren, und dann feststelle, dass irgendwie dieses Muss erstmal einfach nur dieses Muss erfüllt und sonst nichts, ne? Sondern das ist halt, das ist jetzt irgendwie noch so eine reine Spaßveranstaltung. und so, aber Reiz und Relevanz ist irgendwie doch schon auch wichtig, aber es ist halt, das Schreibfeeling ist so anders und es fällt mir einfach immer wieder auf. Allerdings habe ich mich dann halt auch nochmal hingesetzt und gedacht so, okay, aber was sind denn jetzt irgendwie so Sachen, die ich vielleicht jetzt beim Plotten so ein bisschen übersehe und übergehe und die so ein bisschen hinten runterfallen, weil sie eigentlich immer bei mir so ein bisschen hinten runterfallen, wenn ich noch nicht so wirklich firmfest in einem Charakter drin bin. Und ich stelle fest, dass das so Atmosphäre, Ort und Körper die Dinge sind, die so ein bisschen hängen bleiben. Aber eigentlich waren wir ja bei Lady Sinistra, weil ich jetzt mit Agency,
ja, das stimmt,
mit Atmosphäre, Ort und Körper bin ich eigentlich.
Wobei ich finde, ja? Und das ist als Kompliment gemeint, ja. Okay. Also nur falls man mich nicht gut genug kennt, um das zu wissen, das, aha, ist als Kompliment gemeint. Ich finde, Lady Sinistra klingt halt auch wie so ein Charakterkonzept aus Sailor Moon. Das,
danke,
könnte da hervorragend reinpassen.
Danke. Danke. Ja, das
war mir nur so aufgefallen.
Ich sehe das und es gefällt mir.
Gut.
Genau, ja, nee. Wir waren noch bei Lady Sinistra, weil dieses Atmosphäre, Ort und Körper bezieht sich eigentlich mehr auf das, was ich jetzt so gestern und vorgestern gemacht habe. Aber da komme ich dann noch zu. Ich habe mich jetzt nur ablenken lassen. Von meinen eigenen Gedanken. Yeah, juhu. Also jedenfalls habe ich jetzt eine erste Erzdämonin in der Hölle erschaffen. Und auch eine erste Begegnung und Interaktion mit ihr mal geschrieben. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich lieber weiter an der die Konsultation der Hebammen nochmal erweitern will. Das hatte ich angefangen zu schreiben. Hatte ich das da schon geschrieben? Nee, da habe ich wirklich erst faszinierend. Na, ich hatte schon mal so ein bisschen, dass die Hebammen sich Ginny halt angucken, weil halt die Frage ist, okay, warum hat sie plötzlich Kopfschmerzen? Warum ist sie irgendwie so magieresistent? Warum ist sie irgendwie so komisch? Und jetzt habe ich halt auch geschrieben, die Szene endlich, wie die Hebammen ankommen und diese Charaktere mal so ein bisschen eingeführt. Und ich war zuerst so ein bisschen skeptisch, ob mir das so gelingt, weil das halt eigentlich nur so ein paar Glamour-Shots sind, weißt du? So wie in Moby Dick, wo es so diese seitenlangen Glamour-Shots von den Helden der Pequod gibt. Habe ich halt Glamour-Shots von den Hebammen gemacht. Aber ich bin sehr zufrieden damit, wie das jetzt geworden ist. Weil ich hab eingebaut, dass der Schrank, durch den sie reinkommen, die Tür quietscht. Und es wurde halt, sie alle drei haben halt darüber kommentiert, dass diese Tür quietscht, beziehungsweise wie laut diese Tür quietscht. Und das war für mich so ein, das ist so wie der Teppich in The Big Lebowski, der den Raum so zusammenhält, ist das irgendwie so die Sache, die Szene zusammenhält. Weil ich mag es nicht episodisch. Und ich mag es nicht, wenn irgendwie so zusammenhanglos, so okay, jetzt kommt die erste rein und dann setzt sie sich hin und dann kommt die zweite rein und dann setzt sie sich hin und dann kommt die dritte rein. Sondern ich brauche da irgendwie so ein verbindendes Element und das ist mir, glaube ich, mit der quietschenden Schranktür ganz gut gelungen. Weil es auch so ist, dass die Tür halt ziemlich laut quietscht und die quietscht aber nicht aus mechanischen Gründen, also die quietscht nicht, weil die nicht geölt ist, sondern die quietscht, weil die halt quietscht. Und Medea, eine von den Hebammen, kommt halt rein und ist irgendwie, ihr geht das Quietschen so auf den Nerv, weil der Schrank wirklich laut quietscht. Und sie ölt den halt mit dem Ergebnis, dass dann, als Lilith die Schranktür aufmacht, das Ding noch lauter quietscht, weil der Schrank ist halt nicht so wirklich erfreut darüber, dass man versucht hat, ihn zu ölen und ihm sein Quietschen zu verbieten. Und ich finde, das ist so ein kleiner Worldbuilding-Aspekt, der gefällt mir. Ich mag das. Ich mag das gerne. Und ja, mit dieser Szene war ich dann halt auch ziemlich zufrieden und ja, das lief ganz gut. Und dann war ich damit irgendwann fertig. Und dann habe ich festgestellt, dass ich Ginny ihre Begegnung mit der Kreatur unterm See hat, dass ich gerne daran weiterschreiben wollte. Also eigentlich, was das nicht wirklich viel damit zu tun hat auf den ersten Blick, weil das sind ja irgendwie zwei völlig verschiedene Dinge. Und ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ich danach an der anderen Szene weiterschreibe, an der ich beziehungsweise da weiter drüber überarbeite, an der ich eigentlich war. Nämlich, ich hatte ja noch mal ganz am Anfang angefangen. Und dann bis zu Ginnys Albtraum. Und dann fiel mir auf so, okay, ich möchte gerne über Anbin schreiben. Und dann fiel mir auf, ich möchte gerne über die Hölle schreiben. Und dann fiel mir auf, ich möchte gerne über die Hebammen schreiben. Und jetzt hatte ich eigentlich damit gerechnet, okay, wenn ich zurückgehe und wieder was überarbeite, wird das der Punkt sein, an dem ich vorher aufgehört habe, als ich von Anduin abgelenkt wurde. Aber nein, ich möchte jetzt eine andere Szene überarbeiten. Und das mache ich jetzt und es ist großartig und es macht mir sehr viel Spaß und ich finde diese Szene wundervoll. Und da ist es, wo Atmosphäre, Ort und Körper reinkommt, weil ich nämlich festgestellt habe, dass in dieser Szene von Atmosphäre noch nicht so wirklich viel drin war, beziehungsweise die war halt so stellenweise dann mal so reingeklatscht, so weil mir so auffiel, so ach Moment, hier ist ja gar keine Atmosphäre, okay, dann schreibe ich jetzt mal ein bisschen Atmosphäre und dann geht die Handlung weiter. Mehr so wie so eine Randnotiz eher. Und jetzt bin ich halt nochmal drüber gegangen und habe Atmosphäre an den richtigen Stellen eingebaut. Also ich hatte die Atmosphäre, die ich in diesen Randnotizen quasi entwickelt habe, weil die ja schon was dazu beigetragen haben und so, die waren halt nur irgendwie reingeklatscht, die habe ich jetzt genommen und anständig eingebaut. Und das ist vielleicht auch eine interessante Erkenntnis, dass das Schreiben manchmal auch so ein bisschen modular abläuft. Du machst das ja.
Ist ein konstanter Problemlösungs- und Informationsmanagementprozess. Das haben wir ja jetzt schon öfters festgestellt.
Genau,
ne?
Ja.
Und oft ist das Problem ja auch einfach nur rauszufinden, wo man die Information am besten hinmanagen soll.
Genau, und ich meine, es ist ja auch so, dass wenn dir irgendwie auffällt, okay, diese Sache passt hier in diese Szene nicht rein, also schreibe ich die mal ganz unten hin und dann mache ich mal weiter und irgendwann stelle ich dann fest, oh ja, hier könnte das hinpassen und dann tue ich das dahin. Dass ich sowas in der Art schon auch mache, beziehungsweise wenn mir irgendwie zwischendurch was einfällt, dass ich irgendwo einbaue oder ich ein Stichwort oder irgendwas aufgreife oder reintue, das ich später nochmal aufgreifen möchte, dann schreibe ich das auf meinen digitalen Notizzettel. Ich habe im Scrivener, ich habe, glaube ich, auch erzählt, immer zwei Dokumente offen, ein Projekt. Und in diesem Projekt, aber in einem Splitscreen, zwei Dokumente. Und das eine ist halt der Gesamttext, an dem ich arbeite. Und daneben ist halt irgendwie so ein Notizzettel-Dokument sozusagen, wo ich irgendwie halt schnell mal reinkritzle Sachen. Das mir jetzt auch schon sehr, sehr zu Hilfe zu nutzen war, weil ich hatte mal irgendwie was recherchiert über die möglichen, wie ich die Rollen der einzelnen Hebammen bezeichnen könnte. Und das habe ich halt in diesen Notizzettel reingekritzelt halt und als mir dann auffiel, so okay, jetzt wo sich die Hebammen vorstellen, sollte ich vielleicht auch sie ihnen erlauben, ihre Rollen zu bezeichnen und dann musste ich nur ein Stückchen runterscrollen und siehe da ist das Ergebnis, die Früchte meiner Recherche und ich musste sie nicht nochmal machen. Und ja, weil das war auch so Zufallsrecherche. Also kennst du das schon mal, dass du irgendwie suchst was und du hast so vage was im Kopf, von dem du bist nicht sicher, ob das wirklich dazu passt, aber es ist irgendwie, hängt es in deinem Kopf und gibt so, pinkt so zurück, während du über das Problem nachdenkst und dann gibst du das irgendwie in Wikipedia ein und stellst fest, dass das nicht genau das ist, was du gesucht hast, aber von diesem Artikel geht ein Link weg zu genau dem, was du gesucht hast. Weißt du, so ein bisschen nicht wirklich Serendipity, aber doch Serendipity.
Ja, schon aber auch. Ein bisschen zumindest. Es ist ein bisschen gelenktes Serendipity vielleicht.
Genau, genau. So dieses Gefühl, dass dein Hirn weiß mehr als du. Und es ist manchmal
ja,
creepy.
Ja, das Gefühl habe ich ständig.
Ja.
Das Gefühl habe ich ständig. Mein Hirn weiß auch viel mehr über meine Geschichte als ich.
Ja.
Das ist manchmal ein bisschen nervig. Wenn dir dann einfällt, so, oh, da hast du vergessen, dieses und jenes zu erklären. Und dann denkst du da 2 Minuten drüber nach und dann stellst du fest, dass du aber die Konsequenzen dieser fehlenden Erklärung schon lange eingebaut hast. Das heißt, dass also dein Gehirn schon lange wusste, dass diese Erklärung da fehlt. Aber und dementsprechend die Konsequenzen schon verarbeitet hat, aber dir jetzt erst sagt, dass du das da noch einbauen musst. Ständig. Aha.
Ja.
Es ist dann immer so, auf der einen Seite ist es ja was Gutes, weil dann denkt man sich so, juhu, ich habe ein Plothole gefunden und quasi instant auch die Lösung. Und jetzt muss ich nur diese 3 Sätze ändern und die Konsequenzen stimmen ja schon. Also von daher ist das dann irgendwie überhaupt kein Aufwand. Aber auf der anderen Seite denkt man sich so, ja, aber warum kann ich das denn nicht von Anfang an wissen? Also ist doch irgendwie auch so ein bisschen blöd.
Ja,
aber da kommen wir wahrscheinlich wieder mit den zu vielen Bällen gleichzeitig in der Luft halten und begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und sowas irgendwie rein.
Möglich, möglich. Ja, genau. Naja, aber jedenfalls, wie waren wir jetzt drauf gekommen? Ich war bei Ginny am See. Genau, und da habe ich jetzt die Atmosphäre noch so ein bisschen klarer gemacht und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich immer noch nicht weiß, wie diese Szene jetzt emotional enden wird. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das jetzt der Punkt ist, an dem ich dann tatsächlich dahin zurückkehren werde, wo ich eigentlich mit Überarbeiten dran war. Um dann halt rauszufinden, was denn jetzt emotional, wie jetzt emotional diese Szene ausgeht und wie es da weitergeht. Aber ich weiß es nicht. Das ist sowas, da werde ich mich wahrscheinlich nochmal mit einem Zettel hinsetzen und so ein bisschen vor mich hinkritzeln und so gucken, was mein Gehirn so für Vorschläge hat und was meine Muse so meint. Aber das ist jedenfalls vorgefallen. Und wer aufmerksam zugehört hat in den letzten Werkstattfolgen, dem wird aufgefallen sein, dass ich gesagt hatte, dass ich eigentlich mehr von Hand schreiben wollte und weniger tippen wollte, um irgendwie so mein Tempo so ein bisschen so zu gucken. Und ich habe auch tatsächlich einen Teil der Szene mit den Hebammen, ich habe das alles rund um Lady Sinistra habe ich von Hand geschrieben und von den Hebammen habe ich einen Teil von Hand geschrieben und dann sofort abgetippt und dann aber am Computer weitergeschrieben. Weil ich weiß es nicht. Also ich habe meine lose gefassten Vorsätze sofort schon wieder gebrochen. Also nicht so wirklich gebrochen, aber halt die Losheit dieser Vorsätze sofort ausgenutzt und stelle fest, dass, okay, Schreiben ist halt so ein, ja, kommt drauf an. Aber ich hab das getippt, weil ich das Gefühl hatte, dass von Hand schreiben wäre jetzt in diesem Moment zu langsam. Und es war dann auch tatsächlich so. Also das war nochmal, da habe ich in 2 Tagen 1500 Worte geschrieben. Nee, stimmt nicht. Doch, ich habe an einem Tag habe ich 700 und dann am zweiten 800 geschrieben, was nicht normal ist für mich. Aber das war halt einfach, die Szene kam halt einfach so raus. Und ich meine, ich habe sie dann auch gleich im Anschluss nochmal drüber gelesen und überarbeitet. Und das war jetzt nicht so ein, nicht wie, wo ich festgestellt habe, wo ich irgendwie in einem Monat, was war das? Das war, als ich an den Szenen mit Mariana geschrieben habe und das lief irgendwie so dermaßen schnell und rund, dass ich irgendwie in einem Monat 20 Seiten oder noch mehr geschrieben habe, was halt irgendwie so das doppelte Pensum war. Und dann da auch ja, länger nicht mehr zurückgeblickt habe und dann irgendwann an einem Punkt saß, wo ich nicht mehr wusste, was eigentlich in den letzten zwei Kapiteln alles passiert ist. Und das war der Moment, an dem ich den Beschluss gefasst habe, dass ich am Anfang jeden Monats mindestens das, was ich im letzten Monat geschrieben habe, nochmal drüber lese. Was halt jetzt in dieser Phase, in der ich gerade drin bin, nicht so wirklich geht. Weil ich halt, damit drüberlesen Sinn macht und überarbeiten Sinn macht, muss ich entweder mir die ganze Info nochmal reintun wollen müssen und die auch brauchen, beziehungsweise ich muss jetzt mehr wissen als vorher, sodass ich beim Überarbeiten auch was habe, das ich ändern kann. Beziehungsweise halt mehr weiß und das dann in diesen Text einfließen lassen kann. Aber wenn beides nicht der Fall ist, beziehungsweise wenn ich sowieso nur rumrödel und das, was ich schon geschrieben habe, nicht so fest in mehr oder weniger Stein gemeißelt ist, dass es tatsächlich wichtig ist, das zu wissen und zu verstehen, damit ich weiterschreiben kann, wie das halt mit den Szenen rund um Mariana der Fall war. Aber da das jetzt halt gerade alles erst noch so im Aufbau, im Aufbau begriffen ist, ist es halt auch irgendwie so erstmal nur so lose hingekritzelt und es ist nicht wirklich wichtig, was ich da geschrieben habe, sondern das ist so ein Entwicklungsschritt und so. Und das wirft irgendwie meine ganze Arbeitsweise so dermaßen über den Haufen. Also die ich mir irgendwie in den letzten Jahren so erarbeitet hatte und die irgendwie so gut funktioniert hatte. Und jetzt bin ich halt irgendwie so am Rumwedeln und Probieren und Machen und Tun. Und ja, stelle fest, ich kann schon auch dann schon mal runtertippen. Hier jetzt in diesem Fall. Aber nicht immer, sondern nur manchmal. Weil manchmal ist es auch, geht's dann zu schnell. Aber nicht immer. Aber es kommt halt drauf an. Aber ich habe auf jeden halt Fall...
Das ist sowieso die Lebensmaxime jeder kreativen Betätigung.
Genau.
Ja, es kommt immer darauf an. Jedes Projekt ist auch so ein bisschen anders, stelle ich fest. Also ich habe es lange aufgegeben, mir irgendwie so eine allgemeingültige Routine erarbeiten zu wollen. Also für gewisse Dinge funktioniert das schon und in gewissem Maße funktioniert das schon. Mhm. Ich stelle aber fest, dass jedes Projekt ist halt auch, also jede Geschichte ist halt auch wieder anders. Und was halt da in dem einen in der einen Schreibphase für das eine Projekt total gut funktioniert hat, kann absolut der falsche Ansatz sein für eine andere Schreibphase in einem anderen Projekt. Also von daher muss man da so ein bisschen mit dem Fluss gehen, glaube ich.
Genau, so ist das. Naja, aber das habe ich jedenfalls jetzt den vergangenen Monat gemacht. Es war ein, was die Worte angeht, ein ziemlich produktiver Monat und so auch, was halt die Erkenntnis, so Einsichten in mein Schreiben und neue Erkenntnisse für meine Vorgehensweise war es auch sehr fruchtbar. Und ja, ich habe meine Vorsätze, die ich so lose gefasst habe, hatte ich wieder gebrochen, aber mir war immer... Es war jedes Mal, wenn ich irgendwie überlegt habe, okay, da möchte ich jetzt einen neuen Text nochmal schreiben, war immer das erste, okay, schreibe ich das von Hand? Und nicht so der erste Gedanke, okay, das schreibe ich jetzt in den Rechner. Also ich habe dieses im Kopf behalten, dass ich das auch von Hand machen kann. Und ich meine, ich habe so Momente, wo ich automatisch erst zu Stift und Papier greife, weil ich irgendwie was rausfinden will und weil ich irgendwie nicht sicher bin und so. Aber auch zum Beispiel bei der Szene wegen Lady Sinistra war ich mir sehr sicher, was da passiert. Aber ich habe mich dagegen entschieden, das in den Rechner zu tippen und habe es stattdessen von Hand geschrieben, eben wegen meines Entschlusses. Und da war es anscheinend egal. Und so, ja. Ich meine, manchmal ist es vielleicht auch einfach egal, ob man was in den Rechner tippt oder von Hand, aber... Ja, für mich ist im Allgemeinen langsamer besser. Ja, und ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich, wirklich sehr fruchtbar eine Szene überarbeitet. Also in dem Sinne, ich meine, ich hatte den Anfang der Geschichte noch überarbeitet und da was dran geändert. Und das war schon auch so, dass ich mir dachte, so, ja, da wird jetzt langsam so ein bisschen was Handfestes draus. Aber diese Szene jetzt war das erste Mal, wo es mir wirklich so Spaß gemacht hat. Weil die auch viel emotionalen Content hat und irgendwie so vom sinnlichen Aufbau her mir auch sehr gefallen hat und irgendwie so alles, was da passiert und so. Und auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie jetzt, worin diese Szene jetzt emotional gesehen mündet und wie genau es danach weitergeht, hat sich das doch so angefühlt, als würde ich da langsam wieder nochmal so einen Moment kriegen, in dem irgendwie Ginny nochmal mehr Substanz kriegt. Weil sie jetzt, ich habe jetzt mehr ein Gefühl für sie, also die ist nicht mehr, sie ist nicht mehr nur so ein Ding aus Worten und Ideen, sondern da ist so ein, da ist so, wenn ich so mental irgendwie so in die Richtung greife, da ist sowas so ein bisschen squishy ist und das Widerstand leistet, wenn ich irgendwie versuche, das auf eine Weise zu biegen, die ihm nicht gefällt. Es ist noch nicht so wirklich so eine feste Person mit Armen und Beinen und allem. Aber es ist nicht mehr so squishy und matschig wie vorher. Und das ist nett.
Na dann.
Genau. So, und jetzt wolltest du was über Castgröße erzählen.
Das fiel mir nur ein, weil ich das letztens tatsächlich auch feststellte, weil ich ja Akt 2 gerade bearbeitet hatte von der Rohfassung vom dritten Teil. Mhm. Und ne, wie man immer weiß und wie ich immer wieder lamentiere, ist halt Akt 2 immer so schwierig, weil da geht das so langsam, weil ich so viel Charakterkram machen muss und so viel pensen muss. Und pensen geht halt langsam, weil, ne, so.
Ja.
Dabei ist mir dann aber aufgefallen, was heißt, mir ist aufgefallen, aber ich unterhielt mich halt irgendwie zwischendurch noch mit jemandem und da sprachen wir halt auch so über Castgrößen und bla. Mhm. Und ich sagte halt so, ja, aber ist doch irgendwie auch ganz cool, wenn man mal so einen kleineren Personenkreis hat.
Mhm.
Ich meine, ich habe mich jetzt natürlich völlig reingeworfen, einfach mal das Extremexperiment zu machen, einfach mal nur eine einzige Erzählperspektive zu haben, wo ich vorher immer 12 hatte oder so.
Mhm.
Oder 53.000, keine Ahnung.
Mhm.
Aber trotzdem ist es ja nicht so, als wäre das der einzige Charakter, den man so sieht. Man hat halt dann nur, die Nebencharaktere müssen halt irgendwie anders charakterisiert werden. Und dann war halt so, ne, dieses Gespräch so, ja, aber ne, gerade wenn es halt darum geht, dass man halt so viele verschiedene interessante Charaktere haben kann, das ist doch auch irgendwie cool.
Mhm.
Und ich dann sagte, ja, das ist schon cool, aber ich stelle fest, dass es für dieses Projekt ist es halt sehr spannend, weil irgendwie habe ich das in meinem Kopf in der Vorplanung für die Serie, also für die 5 separaten Teile, so hingekriegt, dass jeder Teil halt auch irgendwie eine andere Location hat.
Mhm.
Das heißt, wir wechseln halt nicht zwangsläufig immer nur so die Handlungsstränge, sondern wir wechseln halt auch mehr oder weniger immer einen Großteil des Casts aus. Weil natürlich gibt es halt so Charaktere, die immer gleich bleiben. Also ne, Blanche natürlich sowieso, weil sie halt der erzählende Charakter ist. Und halt so ein paar andere Support-Charaktere, die da drumrum sind. Aber ansonsten, die meisten Leute, mit denen sie halt interagiert, wechseln halt komplett, weil wir halt uns woanders hinbegeben. Und dann war mir halt so ein bisschen aufgefallen, weil ich am Anfang so ein bisschen damit gehadert hatte, so nach dem Motto so, ja, aber du hast so wenig Platz, in Anführungsstrichen, diese Leute halt irgendwie jetzt auch noch alle irgendwie zu vernünftigen Personen halt irgendwie auszubauen. Mhm. Weil es geht nicht darum, die tauchen danach nie wieder auf, weil wir gehen danach in eine andere Location und bla. Hätte man natürlich auch alles anders machen können, aber ist jetzt halt so. Bis mir dann halt irgendwie aufgefallen ist, als ich jetzt halt hier so in Akt 2 saß, dass ich halt dachte so, naja, aber ich stelle fest, dass es mir inzwischen ein bisschen leichter fällt, die Ich-Erzähler-Perspektive und halt die Limitation der Perspektive so ein bisschen dafür zu nutzen, die anderen Charaktere halt über ihre Handlungen zu charakterisieren.
Mhm.
Ja, weil nochmal, also es ist ja auch so, das ist ja was, was man vom Drehbuchschreiben halt auch so ein bisschen lernen kann. Da haben wir ja auch in den Drehbuchfolgen irgendwie so drüber gesprochen. Da hast du ja auch nicht viel Platz, in Anführungsstrichen. Ne, großartig viel irgendwie für jeden einzelnen Charakter noch 5 Stunden Backstory zu erzählen. Das passiert ja einfach nicht, weil du hast halt nur irgendwie 120 Minuten oder wie auch immer, wie viele Minuten Zeit.
Mhm.
Und trotzdem gibt es ja Filme, die es schaffen, mehr als einen Charakter entstehen zu lassen, der sich halt wie eine echte Person anfühlt. Und oft ist das halt dann so eine Mischung aus Dialog und Aktion, weil andere Möglichkeiten hast du ja im Filmischen eigentlich für Charakterisierung nicht.
Ja.
Und ich habe halt festgestellt, dass das mehr oder weniger in der Ich-Perspektive ähnlich ist.
Mhm.
Du hast halt die Möglichkeit, deinen Hauptcharakter halt, das Innenleben natürlich sehr ausführlich auszuformulieren, wenn man das möchte. Auch da Informationsmanagement, ne, das ist manchmal angebracht und manchmal nicht so.
Mhm.
Aber die anderen Charaktere entstehen ja tatsächlich auch nur aus Dialog und Handlung, weil du die ja nur von außen darstellst. Und das war mir halt irgendwie aufgefallen, dass ich da also zumindest den Eindruck hatte, dass es mir inzwischen leichter fällt, mir auch so kleine Dinge in der Charakterisierung auszudenken, die jetzt diese Leute halt voneinander unterscheiden.
Mhm.
Damit du nicht halt irgendwie, ja, okay, du hast halt oft Charaktere, die sich wiederholen, ne? Also Charaktertypen, die sich wiederholen, was halt das Dienstmädchen und den Kutscher und den bla. Mhm. Aber die sind halt trotzdem alle irgendwie eigenständige Leute. Mhm. Die unterscheiden sich in ihrem Alter, in ihrem Aussehen, aber auch in ihren Handlungen und in der Art und Weise, wie sie sich halt einbringen. So.
Und sie klingen nicht alle gleich, wenn sie sauer sind.
Nee, das auch nicht. Aber es werden auch tatsächlich, es werden bisher erschreckend wenig Leute sauer. Das ist mir auch aufgefallen. Weil Blanche ist halt eigentlich jemand, also wenn sie sauer wird, dann wird sie wirklich sauer, aber es dauert halt, weil sie ist halt ein sehr kalkulierender Charakter eigentlich.
Mhm.
Ne, was ja auch so ein bisschen zu ihrer Berufsbefähigung dazugehört.
Mhm.
Aber nee, sie werden nicht alle auf die gleiche Weise sauer und meine Bösewichte sind auch irgendwie nicht alle so die Muahaha, Weltbeherrschungstyp. Also die wollen schon alle die Weltherrschaft, so ist das nicht. Also, naja, die Weltherrschaft jetzt nicht, aber die Deutungshoheit über ne, Macht und überhaupt bla. Aber sind an sich halt auch irgendwie ein bisschen unterschiedlich, weil ich gerade feststelle, dass der Typ, der einfach, also naja, also Psychopathen sind sie mehr oder weniger alle in gewisser Hinsicht, aber der salonfähige, der funktionale Psychopath ist halt momentan der mir am meisten Spaß macht, weil der andere ist halt einfach so der Typ verbitterter Priester, den man halt so kennt. Ne, so religiöse Fanatiker und so und Frauen sind des Teufels und ihr werdet alle in Sünde sterben und Feuer und Schwefel, bla.
Mhm.
Ja, okay, kann man machen. Macht er auch hervorragend. Also, ne, also das, was er macht, macht er hervorragend. Aber so sein Boss, sein Gegenentwurf ist halt so der Salonlöwen-Psychopath und der ist eigentlich fast lustiger. Weil es ist halt fast gruseliger, wenn jemand mit dir halt irgendwie eine völlig höfliche Unterhaltung führt, während du gefoltert wirst. Das ist halt irgendwie so, ne? Ja, erzähl doch mal was von deinem Lieblingsautor. Willst du nicht noch ein Kanapé? Anyway. Ansonsten, ja, bin ich halt weiter dabei, meine Rohfassung zu schreiben. Ich habe es jetzt erfolgreich geschafft, nicht nur meine Heldinnen in die belagerte Stadt zu buxieren, sondern auch in die Gefangenschaft zu buxieren. Das heißt, Blanche ist also jetzt im Kerker, nicht nur in der Kerker, in der belagerten Stadt.
Aha.
Und ja, und von da aus muss ich sagen, habe ich jetzt das Gefühl, wird die zweite Hälfte dieser Rohfassung ein bisschen schneller runterzutippen sein, weil halt jetzt relativ viel Jump'n'Run ansteht.
Aha.
Und das geht mir normalerweise flüssiger von der Hand als Dialoge und Charakterkram und so, weil da muss ich halt irgendwie mehr drüber nachdenken. Keine Ahnung. Ich werde es erleben. Es ist ja auch Camp Nano momentan.
Okay.
Und ich hatte mir 10.000 Worte vorgenommen als Camp Nano Ziel, was für meine Verhältnisse schon relativ viel ist. Also zumindest für meine Zielsetzung. Das ist was, das ich im Monat, wenn es jetzt nicht ganz scheiße läuft, kann ich das erreichen. Habe ich auch schon sehr viel mehr erreicht. Ich glaube, irgendwie mein Alltime Best, seit ich das erfasse, was ja noch nicht so lange ist, waren irgendwie fast 20.000 Worte in einem Monat oder so. Aber so als Zielsetzung für den Nano fand ich das halt hoch angesetzt, weil ich bin ja eher so im Team erreichbare Ziele setzen und so.
Mhm.
Und sich nicht so stressen. Aber der letzte Monat war so frustrierend, weil ich da so viele Termine hatte und alles so stressig war und ich halt die ganze Zeit endlich diesen verfickten Midpoint schreiben wollte, weil diese Folterszenen sind das, wo, also das klingt furchtbar und wahrscheinlich sagt es schreckliche Dinge über mich aus, aber diese Folterszenen, auf die freue ich mich quasi, seit ich diese Rohfassung angefangen habe. Weil die waren halt das, was ich im Outline schon das ist halt der Midpoint. Das ist der Midpoint von Teil 3. Das ist der Midpoint der ganzen verfickten Saga.
Und dann geht's endlich schneller, endlich.
Und ja, also zum einen, dann geht's endlich schneller, aber das ist halt so, für mich ist der Midpoint immer so ein großes Ding. Auf den freue ich mich meistens fast mehr als auf das Ende. Weil da halt irgendwie, weiß ich nicht, halt normalerweise so spannende Sachen passieren. Halt irgendwie noch so, noch ein Problem. Oder hier, plötzlich läuft das in eine ganz andere Richtung, weil, keine Ahnung, irgendwas passiert. Und so, und die Mitte von Teil 3 ist ja quasi auch die Mitte der ganzen Saga. Das heißt also, dieser Szenenkomplex ist quasi so der Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Serienkomplexes. Und den hatte ich von Anfang an mehr oder weniger so fertig im Kopf, wie der so laufen soll. Und jetzt arbeite ich seit anderthalb Jahren darauf hin, dass ich da hinkomme. Und jetzt bin ich endlich da. Und dann habe ich keine Zeit, es aufzuschreiben, weil ich irgendwie nur in irgendwelchen Terminen hänge. Das war so...
Ja, das verstehe ich.
Deswegen habe ich mich sehr auf Camp Nano gefreut und deswegen habe ich mich auch sehr darauf gefreut, Urlaub zu haben.
Mhm.
Und bin jetzt also endlich an diesem Punkt, wo ich das machen darf. Und musste natürlich auch erstmal so ein bisschen recherchieren. Das sind dann wieder so die Punkte, wo man sich denkt, bitte, bitte, guckt bitte nicht auf meine Search History. Das wird nur schrecklich, weil ich natürlich erstmal gucken musste, wie ist das mit Schlafentzug? Ab wann setzt der so ein? Was macht der so mit einem? Wie fühlt man sich da so? Also, außer müde, das ist klar, aber, was macht so Reizdeprivation so über längere Zeit so mit deinem Hirn? Wie matschig wird's dann? Weil das ist ja auch was, das musst du in der Ich-Erzähler-Perspektive halt schon so ein bisschen anders angehen. Weil wenn du halt sagst, so ja, das Hirn funktioniert irgendwann nicht mehr so richtig, stellt sich ja auch die Frage, aber wie drückst du das kreativ in der Art, wie die Szene geschrieben ist, aus.
Mhm.
Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ich bin letztens endlich mal nach Jahren dieses Buch in meinem Schrank stand, endlich mal dazu gekommen, Earthsea zu lesen.
Okay.
Es ist also, ich habe also die Bücher im Epic Fantasy Genre oder die Bücherserien im Epic Fantasy Genre, die ich tatsächlich zu Ende gelesen habe, von 1 auf 2 erhöht, weil ich Earthsea ausgelesen habe. Ja, ja. Und im Gegensatz zu der anderen Geschichte mit Drachen, die nicht mehr erwähnt werden soll, war tatsächlich Earthsea eine Geschichte mit Drachen, die mir ganz gut gefiel.
Okay.
Es ist so ein bisschen, ja, also es ist so ein bisschen altbacken an manchen Stellen, was jetzt aber kein Vorwurf ist, weil ich meine, das Ding ist halt alt, ne? Also es ist jetzt nicht gerade neu. Und an manchen Stellen merkt man das halt, dass die Tropes, die da halt irgendwie verwendet werden, man sich halt heutzutage denkt, ja, gehen, haben seitdem irgendwie 100 Leute so gemacht, aber da kann ja der ursprüngliche Autor oder die ursprüngliche Autorin in dem Fall nicht wirklich was dafür, dass die Tropes, die sie verwendet, seitdem halt irgendwie totgekaut worden sind von anderen Leuten. Aber es kommen halt auch Drachen vor und die Drachen sind halt auch intelligente Wesen, mit denen man reden kann. Also zumindest, wenn man ein Zauberer ist, kann man mit denen reden. Und so, dass der Sammelband, den ich habe, der fasst halt so die ersten 4 Bücher zusammen.
Mhm.
Und es gibt noch ein 5. Das habe ich allerdings nur als Hörbuch gefunden. Das höre ich jetzt gerade noch. Da bin ich aber auch fast mit durch. Mhm. Und das Ende von Buch 4 hat mich so ein bisschen verwirrt zurückgelassen.
Okay.
Weil auf der einen Seite ich das großartig fand, wie die Autorin das umsetzt, jemanden zu schreiben, der unter einem Beherrschungszauber steht. Okay. Weil sie das halt wirklich sehr kreativ, also der Stil ist halt relativ märchenlastig, also es ist sehr viel, sehr viel erzählerisch, jetzt nicht so wirklich viel Action oder so, aber
ja, das war auch der Grund, warum ich es nach 2 Seiten aufgegeben habe.
Ich fand das erste Buch an sich fand ich so ein bisschen langweilig, weil das war halt so, ja, und hier ist der Chosen One und er ist ein großer Zauberer, bla bla. Und es hatte so ein bisschen was von Harry Potter in Mittelerde, war so ein bisschen langweilig.
Mhm.
Dann fängt das zweite Buch an und du hast halt so, und sie ist die eine auserwählte Priesterin, gegessen von den dunklen Göttern. Und du denkst so, was passiert denn da? Also so Tonal Shift hoch 200.
Okay.
Also okay, das klingt spannend. Erzähl mir mehr. Und ja, war dann auch irgendwie spannender. Also das erste Buch fand ich so ein bisschen unspektakulär, aber wie kann gesagt, das zweite Buch schon ist schon so im Prolog. Da so, ui.
Kann man die?
Das klingt spannend.
Kann man die unabhängig voneinander lesen?
Die kannst du total unabhängig voneinander lesen.
Nice, okay.
Also der Hauptcharakter aus dem ersten Buch taucht im zweiten Buch auch auf. Aber außer, dass du wissen musst, dass der existiert, passiert da eigentlich nichts. Also die sind halt relativ in sich contained. Das fand ich auch irgendwie ganz angenehm.
Gut.
Aber ja, wie gesagt, das war so, naja, das plätschert so ein bisschen nett vor sich hin und dann hast du so den Prolog von Teil 2 und denkst dir so, what the fuck, was passiert denn jetzt? fand ich sehr schön. Aber naja, der Stil ist jedenfalls halt sehr, sehr erzähllastig, was jetzt mich nicht so gestört hat, aber ne, sie hat es halt sehr schön gemacht, dann zu zeigen, wie sich so die Eigenständigkeit der Person unter diesem Bann halt quasi auflöst.
Mhm.
Bis du halt nur noch so ein Befehlsempfänger bist, so eine leere Hülle quasi. Und das fand ich halt einfach sehr gut gemacht. Und das hatte mich halt irgendwie sehr daran erinnert, dass ich das auch machen muss, ne, mit so Schlafentzug und sowas, weil man wird halt auch so ein bisschen zombieartig irgendwann. Aber nochmal, um so daran erinnert zu werden, dass halt, ne, man das auch durchaus darstellen kann, wie sich halt so ein sich verkleinerndes Sichtfeld, also so überhaupt Wahrnehmung, Körperwahrnehmung und sowas, dass sich das halt auch in der Erzählung widerspiegeln kann. Naja, nur ist es dann in Earthsea halt so, dass es irgendwie so ein bisschen mit Deus ex Drachida oder Dragus ex machina endet, weil es taucht dann ein Drache auf, der die bösen Magier zermatscht und dann sind alle glücklich und dann ist das Buch zu Ende. Und du denkst dir so,
och ja.
What just happened? Weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, so, ich habe nur noch 50 Seiten in diesem Buch. wir sind halt irgendwie immer noch auf unserer Farm und züchten da irgendwie unsere Schafe und das ist ja auch alles wunderbar, aber gab's da nicht irgendwie so einen bösen Zauberer? Solltet ihr gegen den nicht irgendwas unternehmen? Auf wie vielen Seiten sollen das noch passieren? Ja, die Antwort ist auf 2. Hm. Weil der Drache kommt und macht den platt und dann ist er ein Schmier auf dem Boden und dann sagt der Drache, ey, alles super, ne? Und verschwindet wieder. Ich denke, ach so, okay. Ja, warum auch nicht? Ja, deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass ich das 5. Buch tatsächlich als Hörbuch wenigstens noch gefunden habe, weil als Papercopy habe ich die zumindest die englische Version gar nicht gefunden bei Amazon in Deutschland oder auch also in meinem lokalen Buchshop schon gar nicht. Mhm. Wo das noch so ein bisschen aufgedröselt wird, was da passiert ist.
Okay.
Also es wird nicht wirklich aufgedröselt, was da passiert ist, aber ne, wo zumindest erklärt wird hoffentlich irgendwann, warum dieser Drache eigentlich da aufgetaucht ist zu diesem Moment. Warum dieses kleine Mädchen mit Drachen spricht, was wir vorher noch nie in irgendeiner Weise erfahren haben. Weil es halt Männer sind Zauberer und Männer können mit Drachen sprechen und Frauen sind ja Hexen und die können das und das und die können das aber nicht und bla. Also, ne? Also so diese ganze... Aha. Cis-heteronormative Männer sind Zauberer und Frauen sind Hexen und bla. Und deswegen müssen wir da ständig drüber diskutieren, dass Frauen keine Magie und Männer können aber nicht heilen und blö. Mhm. Und dann kann dieses Mädchen einfach so völlig unkommentiert mit Drachen sprechen. Und der Drache kommt dann vorbei, sagt, das hast du gut gemacht, Tochter. Und geht wieder. Und du denkst dir so, was?
Ja.
Was ist da gerade passiert? Ende. Zu Ende. Okay, gut, was auch immer.
Vielleicht ist das erste Buch auch, dass dieses frühere Buch auch nur dazu da, das andere vorzuschadowen.
Ja, vielleicht. Also, wie gesagt, ich fand es, also außer den ewigen bipolaren Männer sind so und Frauen sind so Diskussionen, fand ich das Buch auch ansonsten gar nicht mal so schlecht, weil es beschäftigte sich halt sehr viel mit Charakterkram. Es war halt so sehr, sehr low stakes. Mhm. Irgendwie so, ja, da ist dieser böse Zauberer, aber der ist halt am anderen Ende der Insel und eigentlich geht er uns auch nichts an. Und solange wir nicht irgendwie dahin gehen, wo der ist, tut er uns auch offensichtlich nichts. Also lass uns jetzt mal an unserer Beziehung arbeiten und unsere Schafe züchten. Und ich denke, okay. Warum auch nicht? Ne, es ist halt auch irgendwie so, Low-Stakes-Fantasy ist ja auch manchmal ganz nett. Mhm. Aber es hat mich trotzdem so ein bisschen, also, ne, dass es dann am Ende irgendwie so, ja, und dann waren wir da und dann waren wir unter diesem Zauberbann und dann hätte er uns beinahe umgebracht, aber dann kam der Drache und sagte, alles cool und ging wieder. Okay, gut, was auch immer. Anyway, eigentlich wollte ich das nur erzählen, um darauf hinzuweisen, dass ich über Schlafentzug recherchiert habe. Aber jetzt sind wir schon wieder irgendwo abgeschwiffen. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein Achievement meines schreiberischen, kreativen Lebens, dass ich mitteilen kann, dass ich es geschafft habe, ein Epic Fantasy Buch auszulesen. Mhm. Weil das passiert mir nicht so oft.
Ja.
Also, ne, von daher ist das vielleicht auch schon eine Leistung, dass ich tatsächlich irgendwie interessiert genug an diesen Charakteren war, um das tatsächlich auszulesen. Wie gesagt, der Typ, mit dem wir das erste Buch anfangen, ist ja auch irgendwann so der Oberzauberer und so. Und in dieser Funktion interessiert er mich noch weniger als am Anfang, weil er dann halt so der weise Yoda-Mentor ist, der halt irgendwie, ne, so kryptisch weise Magiersprüche von sich gibt. Und ich mir denke, schnarch. Auch das ist so ein Trope. Das haben so viele Leute totgekaut, dass ich das leider nicht, also.
Er ist als Kind in eine Glückskeksfabrik gefallen.
So ein bisschen. Von da, ne, und er muss halt seinen jungen Padawan halt irgendwie begleiten, weil der natürlich prophezeit ist, der nächste König zu werden. Und wie das immer so ist, ne, sobald der König auf seinen Thron zurückkehrt, wird das Land geheilt. Auch irgendwie so ein Trope, wo ich mir denke, schnarch. Sobald es dann aber so dazu kommt, dass der obermächtigste Obermagier keine Magie mehr wirken kann und plötzlich nur noch Schafhirte ist und damit halt irgendwie charakterlich umgehen muss, wird der für mich schon wieder interessanter. Weil das ist tatsächlich so ein Struggle, den ich dann wieder spannend finde. Vor allen Dingen, weil sie halt irgendwie in dem Worldbuilding noch eingebaut hat. Das fand ich persönlich einen sehr niedlichen Touch, dass Magier anscheinend, ne, weil es ist ja so, Männer sind das und Frauen sind jenes und bla, dass Magier in ihrer Ausbildung scheinbar so eine Art freiwilligen Zölibat-Bann auf sich legen.
Okay.
Wonach sie halt komplett asexuelle Wesen sind und auch von anderen Menschen offensichtlich als solche nur wahrgenommen werden. Weil er dann halt irgendwann wieder auf der Türschwelle auftaucht von dem Mädel, das er in Teil 2, ne, also die komische Priesterin aus Teil 2, die er da gerettet hat. Und sie sich dann denkt, sah der eigentlich früher auch schon so gut aus? Ist mir noch nie aufgefallen. Und er ist halt irgendwie super moody und super nervig und super, ne, so antagonistisch und so und will halt mit niemandem was zu tun haben. Und dann spricht halt die Priesterin irgendwann, also die natürlich inzwischen keine Priesterin mehr ist und 25 Jahre älter und bla, aber ist ja egal, spricht dann halt mit der alten Dorfhexe, die also sagt so, ja, bei den Magiern, die sind halt so ein bisschen verklemmt, also wenn man eine Hexe ist, dann kann man ja irgendwie poppen, mit wem man will, aber die haben da irgendwie so einen Stock im Arsch. Und deswegen machen die das so, dass sie sich das selber auferlegen, aber er ist ja jetzt kein Magier mehr. Das heißt, er ist ungefähr emotional 15. Und du musst ihm so ein bisschen Zeit geben, damit umzugehen, dass er jetzt plötzlich eine Libido hat mit über 70. Da kommt er noch nicht so ganz mit klar. Super, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Es war so witzig. Und ja, darum geht es fast, dieses ganze Buch. Dass diese beiden Leute sich jetzt plötzlich irgendwie so ein bisschen neu kennenlernen und feststellen, dass er eine Libido hat und ja, dass sie jetzt an ihrer Beziehung arbeiten müssen und so. Und das finde ich halt irgendwie.
Ist das so fast
irgendwie
so Romance,
fand ich das schon wieder. Es war so seltsam. So, also es war so aus modernen Standards halt irgendwie völlig seltsam, weil so völlig ohne Spannungskurve und so. Und wahrscheinlich würde dir heute jeder Lektor und jeder Verleger halt sagen, oh mein Gott, so kannst du doch keine Fantasy-Geschichte schreiben. Wo sind denn deine Stakes? Was soll denn das? Aber ich fand's irgendwie süß. So, ja. Das ist doch ne, da muss man halt mal mit umgehen. Das sind halt menschliche Probleme. Also gut, das sind eigentlich magische Probleme, aber es ist, ne, trotzdem. Ja, anyway, so viel dazu. Es war auf jeden Fall sehr viel. Also, ne, trotz aller irgendwie inzwischen etwas ausgelutschten Tropes fand ich es halt trotzdem sehr, sehr schön, dass die Autorin sich auch einfach mal traut, über lange Strecken hindurch einfach nur völlig ohne Action, ohne Jump and Run, einfach nur Charakterkram zu machen. Die Enden von den anderen Büchern sind auch alle so ein bisschen abrupt, weil wir brauchen halt sehr lange Zeit, um halt unsere Charaktere einzuführen. Und wer die so sind und was die so machen und wer halt das so, ne, das Social World Building, wie das halt so funktioniert und wie die so drauf sind und wie die halt so Probleme begegnen und bla. Und dann der eigentliche große Konflikt mit dem Antagonisten ist dann halt meistens relativ schnell abgehandelt, weil das offensichtlich nicht das ist, was die Autorin interessiert. Sondern es geht halt darum, erstmal zu erklären, wer sind diese Leute überhaupt? Und nicht so sehr, was ist das große weltbedrohende Problem überhaupt? Und ich fand das sehr angenehm, weil in der anderen Drachengeschichte, über die nicht mehr geredet werden soll, was ich jetzt aber trotzdem mache, ist es ja so, dass alle 10 Schritte so ein blöder Drache vom Himmel fällt, damit die Leute bloß keine 10 Seiten gehen müssen, um sich irgendwie und Zeit haben müssen, sich zu unterhalten.
Ja.
Weil das geht ja nicht. Oder weil wir brauchen ja Action. Action, Action, Action.
Ja, oder Forest of Hands and Teeth, wo dann alle 5 Minuten Zombies auftauchen, damit keine Charakterentwicklung passieren muss.
Ja, und von daher fand ich das halt, also das ist halt so das Schöne manchmal auch an den Klassikern, zu denen ja Earthsea auch gehört, weil das ist ja auch schon irgendwie Jahrzehnte alt, das Ding, dass man damals halt offensichtlich noch nicht so diese Vorstellung hatte, so eine Spannungskurve, sie alle zu knechten, sondern dass einfach da auch mal lange Zeit einfach nichts passiert, also plottechnisch.
Naja,
nichts passiert. Und einfach die Charaktere mal machen dürfen und uns erklären dürfen, wie ihr Leben funktioniert und wie ihre Ängste funktionieren und warum ihre Ängste so funktionieren, wie sie funktionieren und was sie irgendwie wollen und was sie kriegen und so.
Ne? Naja, das ist halt nicht so High Fantasy, wo es halt irgendwie um Mittelerde will, soll von Sauron Dings werden, sondern mehr so Fantasy Romance.
Ja, es geht. Also es ist halt schon so, dass es meistens doch irgendwelche lebens- und weltbedrohenden Konflikte gibt. Aber die sind halt, ne, die finden halt so statt, während unsere Charaktere so langsam an der Lösung arbeiten. Also es ist schon Epic Fantasy in dem Sinne, dass die Bedrohungen episch sind.
Okay.
Ne, also das dritte Buch, wo er halt mit seinem jungen Padawan da irgendwie rumläuft und so, da ist es halt schon. Das sind so Epic Fantasy Staples. Es gibt halt eine große weltumspannende Bedrohung. Und der große weise Magier und der Chosen One, der auf den Thron kommen soll, laut irgendeiner Prophezeiung, ziehen jetzt los, um dieser Bedrohung zu begegnen. Also mehr Epic High Fantasy wird's quasi nicht mehr. Aber die machen das halt sehr langsam und unterhalten sich halt vor allen Dingen über Gott und die Welt, während sie halt irgendwie sehr langsam auf ihrem kleinen Bötchen dahin tuckern und halt irgendwo suchen, wo denn der Bösewicht ist. Okay. Und wenn sie den irgendwann mal gefunden haben, dann ist der halt in 5 Minuten auch Toast, weil das interessiert die Autorin dann meistens nicht mehr so wirklich, da jetzt noch eine riesige Endschlacht zu machen, sondern das ist dann so, ne, wir haben ja gelernt, wer sind diese Charaktere, was können die so? Und dann geht es halt meistens irgendwie so um philosophische Aneinanderprallungen verschiedener Ideen, wo dann natürlich die Guten gewinnen. Aber ist ja egal. Dass die Guten gewinnen, da habe ich auch kein Problem mit. Das ist so ein Erwartungsmanagement, das darf man an Epic High Fantasy auch haben. Aber ja, ist halt nicht so. Ne, es ist halt einfach schön zu sehen, dass nicht alle 5 Minuten irgendeine blöde Bedrohung vom Himmel fallen muss, damit der Autor sich wieder denken kann, haha, jetzt habe ich das Interesse beim Leser wieder erweckt, wo ich mir denke, nee, also bei diesem Leser auf jeden Fall nicht, weil das überspringe ich irgendwann einfach nur, weil es mich langweilt.
Ja.
Naja, anyway, das war jetzt irgendwie mehr weniger so ein, was habe ich letzten Monat gemacht, als mehr so ein genereller Rant darüber, was ich nicht lesen will, aber manchmal muss das auch sein. Es ist ja auch manchmal so, dass man sich in der Auseinandersetzung mit den Büchern, die man konsumiert, ja auch was für seine eigene kreative Arbeit daraus lernt.
Ja, ich meine, jetzt gerade so auch drehen sich so die Rädchen in meinem Kopf so ein bisschen, ob ich vielleicht mal ein bisschen Ursula Le Guin ist das, ne? Sie. Dass ich das vielleicht so ein bisschen lesen sollte, weil ich schreibe halt gerne charaktergetrieben, habe mir jetzt aber irgendwie sowas mit einem Plot ausgesucht, der eigentlich so ein bisschen nach Jump and Run schreit und nach irgendwie globaler Verschwörung und irgendwie Sachen aufdecken und bladibla, und das sind aber alles immer noch Sachen, auf die ich keinen Bock habe. Wo ich aber noch immer so, dass so ein bisschen so irgendwie diesen Druck ablegen muss. Ich meine, da haben wir in der früheren Werkstattfolge auch schon mal drüber gesprochen und wo du dann erzählt hattest auch von der Versammlung, wo du irgendwie so diese Krimi-Genre-Druck so ein bisschen im Nacken sitzen hattest, bis du dich davon freigemacht hast. Und dass mir das vielleicht auch noch mal helfen könnte, so ein bisschen mehr so ein konkretes Bild davon zu entwickeln, was dieses Buch eigentlich will. Was da eigentlich, wie und wie ich das irgendwie zusammenführen kann. Weil ich auch merke, wenn ich mir jetzt so die verschiedenen Szenen angucke, die irgendwie noch kommen, ist es auch so ein bisschen, dass mein Hirn das automatisch irgendwie so einsortiert. Okay, was ist da jetzt so das, ne, weil wenn sie dann irgendwie in die Leichenhalle gehen, um eine Moorleiche zu klauen, das ist mehr so irgendwie, Body heißt. Und irgendwie, da geht es um Spannung und es ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen witzig. Und dann geht es irgendwie um die Hebammen, die kommen. Und das ist dann mehr irgendwie so Eso-Beso-Kram. Und dann ist irgendwie Ginny, die sich mit Unwin irgendwie anbandelt, ist irgendwie so Romance. Und dann Ginny, die irgendwie mit ihrer Familie anbandelt, ist so irgendwie Contemporary. Und dann muss aber noch irgendwie dieses rein. Und ich möchte diese ganzen irgendwie, ich möchte nicht so ein Genrefilter irgendwie haben, wenn ich mir die Szenen angucke, sondern ich möchte das Buch irgendwie so als Ganzes und als eine Gesamtheit sehen können. Und ja, ich habe erst 70 Seiten geschrieben. Was soll da bitte irgendwie an Gesamtheit? Und ich meine, das ist jetzt.
Ja, es geht ja auch so ein bisschen um die eigene Vision, die man davon hat. Nicht genau. Irgendwie nur, was jetzt schon konkret auf der Seite steht.
Genau, ja. Es hat sich auch noch nicht so wirklich irgendwie, glaube ich, für mich entwickelt. Also ich habe so eine Vorstellung davon, wie sich das Buch anfühlen soll. Und ich habe so eine Vorstellung davon, was irgendwie so emotional hängen bleiben soll. Und das ist halt eher sowas Ruhiges, Innerliches, Kontemplatives irgendwie und nicht so ein, oh mein Gott, der Rat hat sich gegen uns verschworen und da sind irgendwie Terroristen, die Babys entführen und sowas. Das ist nicht das, was hängen bleiben, worauf es mir ankommt. Und da jetzt irgendwie das so zu gestalten, das ist, aber vielleicht ist es auch einfach nur, dass ich mir jetzt im Moment noch nicht so wirklich vorstellen kann, wie ich dann diesen ganzen Kram mit dem hellgrauen Rad und den Verschwörungen und all diesem ganzen Kram, wie ich das dann tatsächlich einbauen werde und wie das dann tatsächlich auf der Seite aussehen wird. Weil ich alle haben keinen Grund davon auszugehen, dass das irgendwie sonderlich aus meinem gewöhnlichen Erzählverhalten rausfallen wird. Sondern das wird halt einfach irgendwie so sein, dass die Charaktere, auf die es ankommt, sind introvertiert und wollen das Haus nicht verlassen. Und deshalb lässt sich das alles irgendwie anders lösen. Und meine Charaktere sind an Politik genauso wenig interessiert, wie ich daran interessiert bin, Politik zu schreiben. Und deshalb wird das halt irgendwie sowas sein, das so am Rande existiert und mehr etwas ist, mit dem die Charaktere emotional umgehen müssen, als irgendwas, für das sie irgendwie Jump and Run machen müssen und irgendwie eine Fetch-Quest oder sowas.
Ja.
Aber das ist halt.
Ja, also ich meine, ich muss zugeben, ich habe auch so ein bisschen, habe ich an dich gedacht, weil, ne, wie gesagt, das erste Buch von Earthsea, das plätscherte so ein bisschen vor sich hin und das fand ich jetzt nicht so geil. Aber wie gesagt, ne, bei dem Prolog von dem zweiten Ding, wo ich dachte so, die ist gegessen von dunklen Göttern. She is the eaten one. Und ich dachte so, das könnte Tine geschrieben haben.
Ich meine, nach Chosen One, The Eaten One hat schon auch irgendwie was.
Ja, also das, was mich halt fasziniert hat, ist, dass das Worldbuilding dieser Geschichte, das so im Hintergrund stattfindet, ist halt auch schon relativ düster und hat halt auch sehr viel, also düster in dem Sinne nicht, dass es halt um diese dunklen Götter geht oder so, das ist an sich auch düster, aber ne, so dieses. Es gibt so ein Gottkönigtum in dieser Welt, also in diesem Reich und so die Machtspiele, die da halt irgendwie entstehen und halt auch so die Machtspiele, die in diesem Tempel, in dieser Hierarchie halt irgendwie so entstehen und so. Mhm. Also das war halt relativ spannend, aber das wird halt erklärt durch die Linse dieses jungen Mädchens, dass sich halt für drei Viertel davon nicht wirklich interessiert und eigentlich nur damit umgehen muss, weil es da nicht raus kann, weil sie ist halt, ne, die Chosen Priestess und sie ist da halt eingesperrt und sie soll halt da nie wieder weg können quasi und kann sich an ihr Leben vorher auch nicht erinnern und bla. Und das wird dann halt, und ne, so der Midpoint ist dann halt so, dass halt der Typ aus Teil 1, der halt jetzt inzwischen Archmage of irgendwas ist, da halt irgendwie reinstolpert in dieses Labyrinth, über das sie halt gebietet und da halt irgendwie so eine Reliquie klauen will. Und sie halt irgendwie zu ihrem Entsetzen feststellt, weil sie ist halt, also Tenar ist halt auch irgendwie ein interessanterer Charakter, weil sie ist halt einfach nicht so perfekt. Ne? Die hat halt, die ist halt irgendwie, die hat halt so ein Temper. Und man merkt ihr halt an, dass sie halt als Chosen One quasi erzogen wurde. Und deswegen ist sie halt auch sehr entitled manchmal. Okay. Und das fand ich halt irgendwie ganz interessant. Und dann hast du halt so diese ganze Geschichte, so dieses ganze Worldbuilding findet halt so im Hintergrund statt zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung, die dann irgendwann darin kulminiert, dass sie halt diesen einen Außenstehenden, den sie jemals kennenlernt, dann halt so als großen Schatz betrachtet, weil sie jetzt endlich mal eine Perspektive bekommt, irgendwie die außerhalb ihrer Tempelmauern stattgefunden hat. Und dann ist halt so der Hauptkonflikt am Ende relativ schnell gelöst, weil sie sich halt irgendwann entscheiden muss, okay, eigentlich müsstest du den opfern. Weil dunkle Götter, Menschenopfer und so. So machen wir das hier. Und die einzige andere Alternative, die sich halt bietet, ist, mit ihm wegzulaufen. Und diese Entscheidung fällt halt relativ schnell. Und deswegen ist halt dieses Ende dann halt auch so ein bisschen antiklimaktisch, weil das halt relativ schnell vonstatten geht. Aber auf der anderen Seite ist es halt schon so, wenn du das so weglegst, das Buch, denkst du, ja gut, aber die 300 Seiten vorher, in denen wir erfahren haben, wer sie ist, und was sie will und was sie fürchtet und was sie kennt und was sie nicht kennt, haben uns eigentlich darauf vorbereitet, was ihre Entscheidung sein wird am Ende. Und dass sie die Entscheidung dann durchzieht, ist jetzt wirklich nichts mehr, was man auf 200 Seiten auswalzen muss, dringend. Ja. Das fand ich halt irgendwie auch interessant. Wie gesagt, das ist halt so eine Art von sehr... Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Bücher charaktergetrieben sind, weil das sind sie einfach nicht. Es gibt halt einen Plot und ne. Aber das zweite Buch war schon das charaktergetriebenste. Vielleicht gibst du dem einfach noch mal eine Chance.
Ja, ich
Man muss sich grade mit dem Schreibstil so ein bisschen anfreunden, aber ich fand es halt, also von denen, die ich jetzt gelesen habe, fand ich es auf jeden Fall das Beste. Bisher, wie gesagt, das letzte habe ich jetzt noch nicht ausgelesen, aber ne, weil ich es halt einfach spannend fand, und das ist auch so ein bisschen was, worüber ich nachgedacht habe, was halt so Worldbuilding in Historic Fantasy und sowas angeht. Es gibt halt eine Möglichkeit, das Worldbuilding darzustellen, die halt sehr zurückgenommen ist und halt sehr gefiltert durch die individuelle Perspektive deines erzählenden Charakters, ohne dass ich jetzt als Leserin das Gefühl hatte, mir fehlt da irgendwas. Ne, das ist ja immer so die Sache, die Leute an Hunger Games halt irgendwie kritisieren, so, das ist ja nicht immersive, weil wir erfahren ja dieses nicht und wir erfahren ja nicht, wie das läuft und wir erfahren ja nicht, wie das funktioniert und wir erfahren ja nicht, wie jenes funktioniert. Weil ich mir denke, ja, einerseits kann ich das nachvollziehen, weil ich mag auch Geschichten, in denen ich die Funktionsweisen der Welt so ein bisschen besser verstehe. Deswegen ist Elysion so kompliziert, wie es ist. Und deswegen hat das 35.000 Charaktere und deswegen hat das 30 verschiedene Erzähler, damit wir das halt alles aufdröseln können, wie das alles funktioniert. Aber nicht jede Geschichte muss so sein. Manche Geschichten funktionieren hervorragend, wenn sie halt irgendwie interessante Charaktere in den Vordergrund stellen, indem sie halt dir nur das Worldbuilding geben, das dieser Charakter zum Verständnis seiner Welt braucht.
Ja, ich muss sagen, ich finde es auch, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen off topic, aber ich finde es auch etwas merkwürdig, dass es als immersive, als mehr immersiv empfunden wird, wenn einem irgendwie so eine komplette Welt irgendwie dargestellt wird, weil ich meine, du musst ja aus dem Perspektivcharakter raus, um die Dinge zu erfahren, die dieser Charakter nicht weiß. Und für mich ist eine Geschichte immer immersiver, wenn ich in dem Charakter drin bleibe und nur weiß und nur erklärt bekomme, was dieser Charakter weiß und was dieser Charakter entweder jemand anderem erklärt oder ihm von jemand anderem erklärt wird. Und das finde ich persönlich viel immersiver, und mich nerven eigentlich irgendwie Geschichten, die mehr erklären als irgendwie für die Situation angemessen ist. Weil mich auch, ich weiß nicht, wenn das Worldbuilding jetzt für die konkreten Ereignisse, die dem Charakter passieren, nicht relevant sind, warum muss ich die dann wissen? Und wenn der Charakter irgendwie was nicht weiß und nicht versteht, dann ist ja halt irgendwie dieses Rätseln daran doch auch ein Teil der Geschichte. Und dann irgendwie hinzugehen und auf Biegen und Brechen es irgendwie hinzukriegen, dass da irgendwie noch das Wirtschaftssystem erklärt wird oder dass da irgendwie alles noch, keine Ahnung, detaillierter dargelegt wird, das ist, weiß ich nicht.
Ja, keine Ahnung. Ich habe das auch immer so verstanden, es wurde ja oft halt irgendwie mit Harry Potter gegenübergestellt. Aha. Du kannst halt für Hunger Games kein Disneyland bauen. Mhm. Weil dafür erfährst du zu wenig darüber, wie diese Welt aussieht. Und ich mir denke, ja, so.
Wer will auch ein Disneyland für?
Also zum einen, Disneyland für Dystopia fände ich halt an sich schon ein bisschen merkwürdig. Ist vielleicht irgendwie nicht unbedingt das Ziel der Sache. Aber auf der anderen Seite, natürlich kannst du eine Geschichte entwerfen, in der das alles irgendwo stattfindet, dann ist das aber eine Geschichte, die einen sehr anderen Fokus hat,
ja,
als die da erzählt wird. Und das ist nicht das, und dass man sich dafür entschieden hat, der Geschichte einen anderen Fokus zu geben, ist eine Entscheidung, die getroffen wurde. Die muss dir nicht gefallen, aber die ist nicht aus Versehen und die ist auch nicht falsch und das ist auch kein Fehler, sondern das ist einfach eine Entscheidung, die getroffen wurde. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt habe, aber das war ja so eine Rezension, die ich irgendwann gekriegt habe für Illusion 1, glaube ich, wo jemand halt sehr unglücklich war. Also, was heißt sehr unglücklich, aber ne, wo jemand halt meinte, so, ja, ich gebe dem mal 3 Sterne, aber nur, weil ich irgendwie mich schlecht fühle, 2 Sterne zu geben, wo ich mir dachte, okay, fein. Weil er sich gewünscht hatte, dass die ganze Geschichte sich mit Alaya und ihren Problemen beschäftigt. Und dass ihn das halt gestört hat, dass dann irgendwann sehr viele andere Charaktere noch dazu kamen und das Ganze halt so einen relativ globalen Fokus bekommt. Und ich kann das nachvollziehen. Man hätte diese Geschichte so schreiben können. Es war aber nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte. Das ist halt dann immer so, das ist halt so die Entscheidung, vor der man sich dann irgendwann sieht. Es wird mit Sicherheit auch, also die Leute, die das Drachenbuch, wo alle 5 Minuten irgendwelche austauschbare Action stattfindet, Leute, die sowas toll finden, die würden wahrscheinlich an Earthsea verzweifeln und würden das wahrscheinlich ablegen als, ach ja, diese ganzen Klassiker haben ja keine Spannungskurve und kein Pacing und sind halt alle lahm und dröge und warum müssen wir das überhaupt noch lesen? Während ich halt so einen etwas altbackeneren Geschmack habe, wenn man so will, und mir dann denke, ja, aber mir gefällt das besser, wenn nicht alle 10 Minuten irgendwelche vorhersehbare Action stattfindet. Und das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast, wie deine Geschichte aufgebaut ist. Und dann wird es Leute geben, die das mögen, und dann wird es Leute geben, die das nicht mögen. Und dann ist das ist fein. Ne, also ich weiß, ich klinge wieder so wie früher war alles besser, aber
Diskurs früher gefällt dir halt
über
besser,
Medien heutzutage fehlt mir so ein bisschen die Unterscheidung zwischen mir gefällt das nicht und das ist qualitativ schlecht. Das wird heutzutage sehr oft synonym verwendet und es ist es aber nicht.
Also ich habe da eine sehr schöne zwei sehr schöne Dinge irgendwie letztens auf Mastodon gesehen, wo jemand im Jahre 1919 eine Grafik darstellte, auf der er zeigen wollte, wie sich die Qualität von Büchern entwickelt und dass irgendwie mit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die einfach absolut durch den Boden gebrochen, grottenschlecht geworden, absolut ja, unerträglich.
Die Jugend heutzutage, und, ne, das genau, hat Sokrates schon gestöhnt.
Genau, und dann gab es halt jemanden aus dem Jahr 2020, der halt im Grunde genommen genau dasselbe sagte über alle Bücher, die irgendwie seit Beginn des 21. Jahrhunderts geschrieben wurden, weil die sind ja alle so schlecht geworden und seitdem wurde nichts Gutes mehr geschrieben. Und das ist so, weil sich Geschmack ändert, muss Qualität schlechter geworden sein. Das ist irgendwie...
Ja, es ist vielleicht einfach ein menschliches Shortcoming.
Genau.
Und mein einziges Problem ist wahrscheinlich heutzutage, dass ich die Meinungen von irgendwelchen random Strangers einfach irgendwie wahrnehmen muss, die ich früher nie getroffen hätte oder nie das Pech gehabt hätte, sie zu treffen.
Naja, du hättest das halt dann irgendwie in einer Talkshow gesehen oder in der Zeitung gelesen und so. Und ich meine, es ist ja auch, ne, diese Leute, die sich darüber aufregen, dass irgendwie heutzutage alle immer nur auf ihr Handy starren. Da hatte dann mal jemand mit einem Foto aus einem Bus von vor 50 Jahren geantwortet, wo alle ihre Zeitung gelesen haben. Ja. Und das ist ja genau dasselbe. Das ist genau dasselbe.
Es gab ja auch eine große viktorianische Panik darüber, dass Kinder verderben, weil sie nicht mehr draußen spielen und nur noch Bücher lesen. Das ist ja ganz schlecht für die Gesundheit.
Genau,
weil,
und dann als... Ne, als
wie kommen wir denn hin, wenn Kinder nur noch Bücher lesen? Die werden ja blöd dabei.
Genau, und als seinerzeit das gebundene Buch erfunden wurde, beschwerten sich die Leute und sagten, ach, aber jetzt können die ja einfach zu dem Kapitel blättern, das die lesen wollen. Und dann werden die ja total faul, wenn die nicht mehr die gesamte Schriftrolle lesen müssen. Und man sich so denkt, so ja,
die ja
Fortschritt muss der Feind
immer.
Sein.
Fortschritt muss naja, der Feind aber anyway, sein. Bevor wir jetzt noch weiter... Ich wollte halt nur darauf hinweisen, manchmal hat man halt einfach so... steht man halt an dem Punkt und ne, darüber sprachen wir ja am Anfang, was halt so die Vision für die eigene Geschichte ist. Und da kann man tatsächlich halt einfach an verschiedensten Schaltstellen zu dem Punkt kommen, sich zu entscheiden, wie soll das jetzt laufen? Und an jedem dieser beliebigen Punkte gibt es halt Erwartungshaltungen von Leuten, die man auf jeden Fall enttäuschen wird, weil das ist einfach in 100% der Fälle der Fall, dass du irgendwen findest, dem das jetzt wieder nicht gefallen hat.
Genau.
Damit muss man dann so ein bisschen umgehen. Aber wie gesagt, ich fand es halt irgendwie interessant zu sehen, dass man Worldbuilding, das sich für mich sehr immersiv angefühlt hat. Also ich habe das Gefühl, dass das einfach nur so ein Plot-Vehikel ist, dass wir immer nur dann Worldbuilding erfahren, wenn das halt irgendwie gerade für den Plot relevant ist, sondern ich hatte doch das Gefühl, dass trotzdem die Bücher alle relativ kurz sind, für Fantasy zumindest, und trotzdem der Stil halt irgendwie sehr erzählerisch ist, sehr, sehr legendenhaft teilweise halt auch, und jetzt nicht so viel an großartig atmosphärischer Beschreibung halt irgendwie liefert. Also da gibt's halt keine seitenweise Beschreibung von irgendeiner Tür oder so. Hatte ich halt
Was
trotzdem
jetzt
das
nicht unbedingt
am Ende
schlecht sein muss.
Das ist nicht unbedingt schlecht, aber es ist halt auch so eine Erwartungshaltung, die man heutzutage an Fantasy hat, dass es halt sehr beschreibungslastig ist, weil halt das ganze Worldbuilding erklärt werden muss und hier und da und dort. Aber das war es eigentlich gar nicht. Die Bücher waren relativ kurz. Der Schreibstil bot sich natürlich auch so ein bisschen an durch dieses legendenhafte, märchenhafte. Aber ich hatte am Ende trotzdem das Gefühl, dass Earthsea halt eine Welt ist, die atmet. Du hast halt nicht das Gefühl, du hast halt was verpasst. Und so war es mit Hunger Games halt auch. Ich konnte mir durchaus vorstellen, wie das funktioniert. Muss das alles realistisch sein? Dazu wäre es ja nie gekommen, wo ich mir denke, ne, natürlich. Ich kann mir auch sagen, so, ja, es gibt aber keine Drachen. Wie soll ich denn mein politisches System darauf aufbauen? Das sind halt so, ne, wenn deine Suspension of Disbelief da aufhört, dann darfst du es halt nicht lesen, Punkt. Aber es ist halt trotzdem faszinierend, dass man das sehr fokussiert machen kann auf die Charaktere, die es betrifft. Und dann hast du natürlich, wenn du Charaktere hast, die jetzt zum Beispiel Erzmagier sowieso sind, dann haben die natürlich eine global etwas größere Verantwortung und haben vielleicht einen etwas größeren Scope von Dingen, die sie wahrnehmen. Aber trotzdem sind sie immer noch nur ein Typ.
Ja.
Und dieser eine Typ verbringt halt auch schon mal einen Monat in seiner kleinen Schaluppe und schippert irgendwo rum. Weil er nicht irgendwie an 25 Stellen gleichzeitig sein kann. Das fand ich einfach sehr schön. Das war halt teilweise einfach sehr entspannend zwischendurch das einfach zu lesen. Also manchmal hat es mich ein bisschen gelangweilt, weil, je nachdem, worüber wir uns gerade philosophisch auseinandersetzen. Aber es ist halt so, diese Charaktere verbringen unfassbar viel Zeit damit, sich über philosophische Dinge zu unterhalten, über Gott und die Welt und was das für sie bedeutet und bla. Und ich denke, ja, ist doch, ne, so macht man das halt, wenn man befreundet ist. Man sitzt halt rum und unterhält sich über Gott und die Welt. Und dass man zufällig gerade auf dem Weg ist, irgendeinen bösen Magier auszuschalten, ist ja dann erstmal egal. Aber jetzt, in diesem Moment, sitzen wir in unserer Schaluppe und unterhalten uns über Unsterblichkeit.
Tja, dann.
Ach ja. Ja, dann. Ja, das war's eigentlich auch schon. Weiter habe ich gar nichts beizusteuern. Ich schreibe halt weiter runter, meine Rohfassung irgendwann in ferner Zukunft werde ich dann wahrscheinlich auch mal wieder irgendwas überarbeiten müssen, aber...
Ja, ich meine, ich habe jetzt die Beta vom ersten Buch angefangen, da habe ich schon 26,1% habe ich davon schon gelesen. Mhm. Das wird an meinem nächsten Schreibpausetag, werde ich mich da wieder ransetzen.
Und ja, irgendwann müsste ich dann wahrscheinlich auch mal irgendwie gucken, wie ich so meine weiteren Beta-Leser rekrutiere. Aber noch habe ich mir da gar keine Gedanken gemacht. Oh, was ich allerdings doch gemacht habe, weil mir letzte Woche zwischendurch langweilig war, habe ich schon mal den Klappentext für den dritten Teil gemacht und irgendwie so ein vorläufiges Cover. Weil ich habe festgestellt, also Cover basteln ist für mich halt einfach nur entspannend. Mit Photoshop irgendwie rumspielen, das kann man so nebenher machen, während man Fernsehen guckt. Und das ist so eine Alternative zu tatsächlich arbeiten, die sich nicht ganz so krass wie Prokrastination anfühlt. Weil man ja irgendwas Sinnvolles getan hat am Ende des Tages. Aber Klappentext finde ich, also Klappentexte sind immer noch, ne, die Strafe meiner Existenz. Jedes Mal breche ich mir da einen ab, aber ich habe festgestellt, wenn ich gerade so überhaupt nicht weiß, wo ich jetzt wieder ansetzen soll, also bis zu einem gewissen Punkt, ne, weil die meisten Klappentexte hören ja irgendwann so kurz vor dem Midpoint auf zu beschreiben, was passiert, weil ansonsten wären es Zusammenfassungen und keine Klappentexte. Aber fand ich doch irgendwie ganz nützlich an dem Moment, weil es mich nochmal so ein bisschen gezwungen hat, darüber nachzudenken, ja, aber was ist denn das eigentliche Problem? Welche Herausforderung wollten wir denn eigentlich, bevor wir uns in dem Klein-Klein von unseren Charakterzeugs, das wir jetzt da irgendwie erzählen wollen, irgendwo verdröselt haben? Was wollten wir da eigentlich nochmal? Warum sind wir eigentlich da? Was tun wir da? Was soll das irgendwann mal bringen? Fand ich ganz nützlich an der Stelle. Und dass ich das mal sagen würde, dass ich es nützlich fand, einen Klappentext zu schreiben, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht und wollte ich deswegen noch kurz anmerken.
Ja, das ist doch schön.
Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder, man soll es nicht glauben.
So ist das.
Gut. Möchtest du dann noch mal kurz erklären, worum es in der Bonusfolge geht? Weil da du das Outline gemacht hast, fühle ich mich jetzt gerade gar nicht so befleißigt oder befähigt, das zu tun. Von daher würde ich dir das jetzt ausnahmsweise mal abtreten.
Ja, also in unsere Themenfolge, Bonusfolge wird einer bestimmten Person gewidmet sein, mehr oder weniger. Und es geht halt um schriftstellerisches Selbstvertrauen und um die Frage, was darf ich eigentlich schreiben, wie darf ich Dinge schreiben, wie ist das, wenn ich irgendwie vielleicht jemandem auf die Füße trete mit dem, was ich schreibe und was sind irgendwie Tabus und was muss, was soll, und alle sagen mir irgendwie, dass das viel zu gewalttätig ist, was ich da schreibe, oder alle lachen irgendwie mich aus für das, was ich schreibe und all diese Dinge, und damit das irgendwie zu navigieren, wenn man sich an so einem Punkt befindet, dass man sich diese Fragen stellt und dass man irgendwie so ganz schlimmes Feedback kriegt, ständig nur.
Was ja auch internes Thread-Modeling sein kann. Ne? Also das innere Feedback, das man sich selber gibt, kann ja das Schlimmste sein, das man überhaupt bekommt.
Genau. Und in dieser Folge wollen wir halt mal so ein bisschen darüber reden, in der Hoffnung, so ein bisschen zu zeigen, wie so ein schriftstellerisches Selbstbewusstsein aussehen könnte und wie man sich als Schriftstellerin den richtigen Platz sucht, um da die eigene Geschichte hinzupflanzen und sie da wachsen zu lassen. Also wie ortet man Feedback richtig ein? Weil wir haben unsere fortgeschrittenen Folge zum Beta-Lesen gemacht, wir haben unser Feedback und Kritik für Anfänger haben wir gemacht. Aber hier geht es halt nochmal darum, wie stellt man fest, ob man sich die völlig falschen Beta-Leser gesucht hat, ein Stück weit. Genau, ja. Und das ist so ein bisschen so ein Sammelsurium. rund um dieses Thema, das ja wie hoffentlich interessant und erhellend und vielleicht sogar auch hilfreich dann in vier Wochen zu euch bringen.
Ja, ich glaube in 4 Wochen.
Genau.
Wir haben die Workshop-Folge ein bisschen nach hinten geschoben, weil der Mai einfach so furchtbar lang ist.
Genau. Und ja, in diesen 4 Wochen, bis wir, oder es werden wahrscheinlich eher 3 Wochen sein, bis wir die Folge aufnehmen, aber da wird sich wohl auch das Outline noch ein bisschen mehr konsolidieren. Und so, das heißt, wenn euch jetzt diese Vorschau so ein bisschen vage vorkommt, die Folge wird wahrscheinlich konkreter werden.
Ja.
Genau.
Wenn ihr da ganz dringende Eingaben habt, die ihr unbedingt loswerden wollt, habt ihr jetzt aber auch gelernt, dass wir die Folge noch nicht aufgenommen haben und dass es noch einen gewissen zeitlichen Puffer gibt, uns das wissen zu lassen, wenn es irgendwas gibt, was ihr ganz, 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 ganz dringend wissen wollt oder besprochen haben wollt oder so.
Ja,
ne, die Götter des Internets haben die Kommentarfunktion erfunden.
Das ist auch noch ein guter Punkt, weil jetzt könnte ich der einen Person, die diese Folge so ein bisschen gewidmet ist, könnte ich dann auch noch mal mitteilen, dass wir so eine Folge machen werden. Und wenn sie noch konkrete Fragen hat, dass sie die gerne mir sagen kann, dass wir die dann in dieses Outline einbinden. Genau.
Ja, siehst du mal.
Ja,
dann machen wir das so ein bisschen als persönliches Service-Announcement und Kaffeeklatsch irgendwo so dazwischen.
Ne,
so leidvoller Erfahrungsaustausch, hart von uns auf andere schließen und so, wie wir das immer so machen. Und in diesem Sinne denke ich schon, dass wie immer irgendwie zumindest was Unterhaltsames dabei rauskommt und im besten Fall, wie du schon sagtest, vielleicht sogar auch was Hilfreiches.
Genau.
Wir werden es erleben.
So ist
in diesem
das.
Sinne... Bis dahin.
Ciao, ciao.